Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich bin Stefan, ich bin in der Gemeindeleitung und ich werde heute predigen über das Thema Holy Moments. Manchmal muss man dabei auch seine Schuhe ausziehen. Auf den Aspekt werde ich ein bisschen später eingehen. Vorneweg möchte ich erstmal sagen, dass, was mich ein bisschen irritiert, muss ich mal sagen, ich habe so einen kleinen Monk-Syndrom. Das heißt, ich mag, wenn Sachen gerne in der Mitte sind. Jetzt ist die Kirchenmitte ist genau hier und der Pult steht da. Aber jetzt geht das irgendwie nicht so. Naja, das ist wie mit der Sündenerkenntnis. Wenn man es erstmal gesehen hat, kann man es nicht wieder ansehen. Und, ne, aber na gut, da muss ich jetzt durch. Also.
Und die andere Seite.
Habe ich jetzt mit meinem Pastor gemeinsam. Genau, also ich wollte über die Heiligung sprechen und heilige Momente und dazu möchte ich erstmal sagen, warum Heiligung überhaupt wichtig ist und wie man das tut und so weiter. Erstmal so, als wir damals den Sündenfall hatten, ist es so, dass die drei wichtigsten Beziehungen kaputt gegangen sind. Einmal die Beziehung von Gott zum Menschen, also von Menschen zu Gott vielmehr, die Beziehung zwischen Mensch zu Mensch und die Beziehung zu Mensch zu der Natur. Und das hat dazu geführt, dass wir nicht mehr in der Gegenwart Gottes sein können, weil einfach wir nicht mehr heilig und gerecht sind. Wenn jetzt die Bibel von gerecht spricht, also im Kontext, also wir denken ja häufig bei gerecht oder jemand ist gerecht, dann denken wir daran, dass jemand zu etwas Gutes tut, dass er gerecht handelt, dass er sehr gut irgendwie agiert. Aber in der biblischen oder im jüdischen Kontext ist gerecht nicht so gemeint. Gerecht ist eine Beziehungsbezeichnung. Das heißt, wenn jemand gerecht ist vor Gott, dann heißt er, er ist einer rechten Beziehung zu Gott. Und wenn wir in der Bibel lesen, der Gerechte tut das, der Gerechte tut das, dann ist es immer gemeint damit. Man ist in einer rechten Beziehung zu Gott, zu seinen Mitmenschen, zu der Natur. Aber das ist ja bei uns in der Gegenwart ja nicht da, ne? Also das ist ja... Wir sind ja weit davon entfernt, so zu sein. Und ja, so und jetzt ist es so, dass wenn der Einzige, der wirklich gerecht ist, ist Jesus. So, und jetzt haben wir eine ganz tolle Verheißung, dadurch, dass wir glauben, dass Jesus Gottes Sohn ist, dass er gekreuzigt wurde, dass er auferstanden ist und dass er jetzt zur rechten Hand Gottes sitzt und über diese Erde herrscht. Dadurch, dass wir das glauben, glauben wir in Jesus hinein. Die Bibel sagt also, wir glauben nicht an Jesus, sondern wir glauben in Jesus hinein. Und das ist wichtig, warum? Weil wir in Jesus vor Gott stehen und Gott sieht uns jetzt nicht mehr in unserer Fehlbarkeit, in unserer nicht richtigen Beziehungssituation, sondern er sieht uns vollkommen rein und heilig und gerecht. Nur ist aber das Problem, das ist nur eine Ortsangabe. Also, dass ich jetzt gerecht vor Gott stehe, ist eine Ortsangabe und hat nichts damit zu tun, dass ich gerecht bin. Also, ne? das ist praktisch dieses also, um es mal auszudrücken, letzte Woche habe ich zu meiner Frau was gesagt. Das hat sie so tief verletzt. Sie war schon öfters sauer auf mich, ne? Aber so verletzt war sie noch nie. Und da war ich nicht gerecht. Da war ich nicht in der richtigen Beziehung zu meiner Frau. Ich war da so weit daneben. Bin ich noch in Jesus gewesen? Ja. Bin ich noch vor Gott gerecht gewesen? Ja. Aber war ich in der richtigen Beziehung zu meiner Frau? Nein. Und jetzt kommt das Prinzip der Heiligung dazu. Heiligung ist ein lebenslanger Prozess. Ein lebenslanger Prozess der Transformation, wo wir versuchen, Jesus ähnlicher zu werden. Habe ich auch als Folie, damit uns nicht mal merken kann. Naja. Bei später. Auf jeden Fall. Und das Wichtigste ist, wenn man diesen Heiligungsprozess durchläuft, dass man immer Jesus ähnlicher wird. Nun ist es ja so, ich werde es nie schaffen, Jesus ähnlich zu werden, weil der war einfach perfekt. Ne? Und ich bin ja weit davon entfernt, perfekt zu sein, das werde ich nicht schaffen. Deswegen ist es ja ein lebenslanger Prozess. So, und jetzt ist es so, wenn ich jetzt mich heilige, also diesen Prozess der Transformation durchlaufe, dann ist es so, dass ich versuche, nach Gottes Willen und nach seinen Geboten und seiner Verheißung zu leben. Jetzt kommt aber ein großes, großes, großes Aber. Nicht das, was ich tue, macht mich gerecht vor Gott, sondern es verändert mich nur. Deswegen ist es wichtig, also wir können die Bibel lesen, es wird dich nicht verändern, wenn du nicht entsprechende Herzeneinstellung hast. Du kannst hier noch 500 Jahre in der Kirche sitzen, das wird dich nicht verändern. Das Einzige, was dich verändert, ist, dass in allem, was du tust, du immer auf Jesus schaust. Das ist der Trick. Also nicht das, was ich tue, verändert mich, sondern wiederum meine Beziehung zu Jesus verändert mich. Und deswegen ist halt wichtig, dass wir immer auf Jesus schauen. Warum ist jetzt Heiligung so wichtig? Ich habe ja gesagt, wir sind ja in Jesus und wir sind errettet dadurch. Uns kann ja nichts passieren, also das ist schon mal safe. Aber warum soll ich jetzt diese Anstrengung machen? Warum sollte ich mich jetzt selber jetzt durch die Situation bringen, dass ich mich selbst beschneide und nicht das tue, was ich eigentlich gern tun möchte? Warum? Warum ist das so? Weil wir nur an der Oberfläche kratzen. Unser Leben, wir sind berufen zu viel, viel mehr. Das ist dieses In-Jesus-Sein ist ein toller Zustand, aber unser Leben hier auf dieser Erde ist zu viel, 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 viel mehr berufen. Wenn man in der Apostelgeschichte mal liest, was da alles passiert ist, da wurden Leute geheilt, nur weil sie ein Schweißtuch von einem Apostel angefasst haben. Da sind Leute geheilt, weil sie im Schatten von jemandem liefen. Und das erleben wir jetzt ja nicht so viel mehr heutzutage. Also ich wüsste nicht, dass letzter Zeit jemand mal vom Schweißtuch von mir geheilt worden ist. Und wir kratzen nur an der Oberfläche. Wir gehen gar nicht in unser tiefes Potenzial rein. Ein guter Freund von mir, der sehr intensiv ringt und immer sagt zu Gott, Gott, benutze mich, Gott, benutze mich. Der saß jetzt irgendwann im Auto, Lobpreismusik, war in so einer meditativen Anbetungszeit und Gott sagte zu ihm so, du sagst immer, ich soll dich benutzen, aber ich kann dich nicht benutzen. Und er so, warum nicht? Weil ich dich zu sehr liebe. Und wenn ich dich benutze, so wie du gern wolltest, dass ich dich benutze, wirst du hochmütig. Und dann würdest du denken, du würdest es tun. Deswegen kann ich dich nicht benutzen. Ich liebe dich zu sehr, als dass du hochmütig wärst und denkst, du wärst der tolle Hecht. Und das ist das Problem, was wir haben, ist, wir rufen alle, ja, Gott benutzt mich und schick mich nach Afrika oder wo auch immer hin oder in die Südstadt oder keine Ahnung. Und, aber wir wollen nicht die Konsequenz, also das ist ein Prozess, der dahin geht, der mein Herz verändern muss. Ich muss erst richtige Herzenseinstellung haben, damit Gott uns wirklich voll und ganz nutzen kann. Keine Frage, nochmal, ne, Abgrenzung. Ich kann mir das nicht verdienen. Ich kann mir Gottes Gnade nicht verdienen. Es ist eindeutig nichts, was ich tun kann. Es geht nur darum, dass ich mein Herz verändere, um für Gott gebrauchbarer zu sein. Und Jesus hat uns selber einen Hinweis gegeben, wie Heiligung funktioniert. In seiner wunderbaren Bergpredigt. Ich empfehle euch mal, lest euch die mal ein paar Mal durch. Weil ich bin der Meinung, man kann ungefähr 80-90% aller theologischen Diskussionen aus der Bergpredigt ableiten. Und es ist ein Meisterwerk, eine wahnsinnige Predigt. Und gleich das Erste, was wir in der Bergpredigt haben, sind die Seligpreisungen. Und der erste Teil ist, selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Und da beschreibt Jesus, worauf es ankommt. Geistlich arm heißt, dass ich bekenne und mir bewusst bin, dass ich geistlich nichts habe. Ich habe keine Schätze, ich habe nichts, ich habe kein Geld im geistlichen Raum. Ich bin arm. Das heißt, ich bin arm vor Gott. Man kann sagen, also es gibt keinen Grund, warum ich mir irgendwas einbilden könnte. Also wenn jemand geistlich arm ist, dann gehört ihm das Himmelreich. Was für eine Verheißung, ne? Und ich hab jetzt letzte Woche ein Video gesehen auf Instagram und das fand ich sehr, sehr cool. Er sagte, er ist ein Vater. Und jetzt rede ich, weil da ich kein Kind habe, rede ich ein bisschen wie ein Blinder von der Farbe, aber ich kann mich da schon reindenken. Also, beim Vater ist es so, wenn ein Kind dem Vater was schenkt, besonders wenn sie so 3-4 Jahre alt sind oder so, noch kein eigenes Geld haben, dann ist es ja so, dass er sagt, der hat mir ja nichts geschenkt, wirklich, ist ja mein Geld. Ne? Also er hat ja mein Geld genommen, um mir was zu kaufen, also eigentlich schenke ich mir ja was. Ne? Und so ist es auch vor Gott. Wenn wir irgendwas Gutes tun, wenn wir irgendwas Tolles machen, haben wir die Gabe von Gott genommen und bringen sie vor Gott. Und wir bilden uns ein, wir haben was Tolles geleistet. Nichts. Es war sein, es ist sein Geld, es ist seine Gabe, es ist seine Güte, es ist seine Gnade, es ist seine Liebe. Es kommt nur von ihm allein. Und er hat uns auch ein Gleichnis gegeben, was das ziemlich gut beschreibt. Das Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner. Pharisäer, muss man sagen, das war in der damaligen Zeit so die geistliche Elite, das waren so, die waren schon hoch angesehen. Und der Zöllner war das Gegenteil. Der war so der, heute Finanzbeamter würde nicht so passen, weil die sind jetzt nicht so schlecht angesehen wie der Zöllner. Also Zöllner war derjenige, der quasi dem Volk den letzten Penny rausgedrückt hat. So ein bisschen wie der Sheriff von Nottingham. So, der praktisch alles irgendwie noch versucht rauszukratzen und um sich dabei noch selber reich macht. Ne? So, jetzt lese ich euch mal das Gleichnis vor. Ich habe mir die Freiheit genommen, dadurch, dass wir zu wenig Pharisäer und Zöllner in unserer Mitte haben, das mal ein bisschen anzupassen. Jesus erzählte dieses Gleichnis. Ich trinke mal kurz was. Also das war jetzt nicht das Gleichnis. Jesus erzählte dieses Gleichnis. Es gingen zwei Menschen in die Kirche, um zu beten. Der eine ein besonders angesehenes Gemeindemitglied. Der andere ein absoluter Frauenheld. Der wusste, wie man es so richtig krachen lässt und sein Geld für Party und Drogen ausgab und häufig in dubiose Geschäfte verwickelt war. Das angesehene Gemeindemitglied stellte sich hin und betete bei sich selbst: O Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die übrigen Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher und auch wie dieser Frauenheld da. Ich lese täglich in der Bibel, mache meine stille Zeit, gehe immer in den Powerabend und arbeite in drei Diensten in der Kirche mit. Und der Frauenheld stand von ferne, wagte nicht einmal seine Augen zum Himmel zu heben, sondern schlug an seine Brust und sprach: O Gott, sei mir Sünder gnädig. Dann führt Jesus weiter fort und sagt: Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt in sein Haus hinab. Im Gegensatz zu jenem, denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Das heißt, was wir erleben ist, wenn ich anfange vor Gott zu bekennen, dass ich nichts bin ohne ihn, dass es nichts gibt, wo ich mich irgendwie nur was einbilden kann, was irgendwie toll wäre. Und ich muss ja ehrlich sagen, also ich neige da schon dazu, ne, dass ich dann denke, oh, es lief aber gut. Ne, das hast du eigentlich ziemlich gut gerissen, muss ich sagen. Ne? Und dann zu sagen so, nee, das bin nicht ich. Sich immer wieder zu disziplinieren, das zu tun, das ist ein richtig harter Kampf. Vor allem, wenn man jetzt zum Beispiel mal moderiert oder predigt, die Leute kommen zu einem und sagen, das war eine ganz tolle Predigt, dann zu sagen so, Dankeschön, aber Gott gehört die Ehre. Das ist ein richtig harter Kampf, um da sich sein Wesen zu bewahren und demütig zu bleiben. Auf jeden Fall ist die Demütigung vor Gott ist eine Heiligung vor Gott. Man muss das ein bisschen vorstellen, du hast ein Glas Wasser, wo dein Mist drin ist, du gießt es aus und dann ist genug Platz, dass Jesus seinen Teil reinmachen kann. Und das ist der wichtigste Aspekt, den du erstmal haben kannst zur Heiligung. Du fängst an, dein Gefäß leer zu machen, damit Gott was reinlegen kann. So, und jetzt kommt's, dass wir, wenn wir dann leer sind, dann plötzlich ist nichts mehr da, was uns so groß von Gott trennen kann und Gott kann zu uns sprechen. Und dann kann ich plötzlich erkennen, was Gott wirklich will. Ich spüre seinen Herzschlag, und kann dementsprechend handeln. Jetzt die Frage, was ist der Herzschlag Gottes? Ganz einfach. Jesus hat sich uns am Kreuz offenbart. Wir wissen, wie Gott ist durch Jesus. Jesus ist der am Kreuz für uns gestorben ist, in Liebe alles hingegeben hat. Man muss sich erstmal so vorstellen, als Jesus gekreuzigt wurde, das Kreuz selber war das Schlimmste, zur damaligen Zeit die schlimmste Foltermethode, der schlimmste Tod, der erniedrigendste Tod. Der Tod war nur vorhergesehen für Sklaven, die entflohen waren, oder für politische Gegner. Die Leute wurden da nackt aufgehangen, waren vorher zerbrochen und kaputt und es war unglaublich beschämend. Das war so beschämend, dass wenn damals eine Römerin in einer Gesellschaft das Wort Kreuz gehört hat, ist die ohnmächtig geworden. weil das, man hat das Wort Kreuz dann nicht mehr in den Mund genommen. Man hat nicht über Kreuz geredet. Wir wissen von Cicero, der schreibt in seinen Briefen, dass wenn das Wort Kreuz nur erwähnt worden ist, die Leute einfach nur, das ist unverschämt, über sowas redet man nicht, das nimmt man nicht in den Mund. Weil es so gegenwärtig war, dass die Leute wussten, was für eine Grausamkeit das ist und was für eine erniedrigende Sache das ist. Also Jesus ist nicht nur einfach so einen Tod gestorben, sondern den erniedrigsten Tod, den man sich nur vorstellen kann. Und er hat das auf sich genommen und hat da seinen Herzschlag offenbart. Und wenn wir unser Herz leer machen, wenn wir uns leer machen, unser Gefäß leer machen und Gott was reingießen kann, dann ist es das, dass wir so werden sollen wie Jesus. Und Jesus hat Menschen gedient. Jesus ist bis ans Ende gegangen, hat alles getan, was er tun konnte. Und wir sind dazu berufen, das auch zu tun. Und jetzt kommen wir zu dem Aspekt dass man manchmal seine Schuhe ausziehen soll. Mir geht das häufig so, dass ich weiß, intellektuell, ich müsste mich demütigen, also ich muss Gott sagen, also ne, ich bin nichts, ne, also mich lehren. Aber da gibt es diesen Teil in mir, der das nicht so will. Und es gibt so einen kleinen rebellischen Stefan in mir, der sagt so, nö, mach ich nicht. Irgendwie diese Haltung will nicht hochkommen. So. Und nun kennen wir ja alle das Phänomen, wenn jetzt, also vielleicht haben es ja einige schon erlebt, ihr sitzt im Gottesdienst und plötzlich überkommt es euch, was für einen coolen Gott wir haben, und plötzlich brecht ihr in Tränen aus. Habt ihr das schon mal erlebt? Und dann hält euch nichts mehr und dann kann es sogar sein, dass ihr auf den Knien landet. Was wir erleben ist praktisch, dass wir eine Manifestation dessen, was innen drin ist, sich im Äußeren ausdrückt. Und das Erstaunliche ist, das funktioniert auch andersrum. Also ich kann quasi, obwohl ich nicht so die Einstellung habe, mich auf die Knie beugen und kann meinem Körper sagen, hör mal zu, du demütigst dich jetzt körperlich. Und das hilft dann deiner Seele und deinem Herzen zu folgen. Das erleben wir, das erste Mal, glaube ich, ist, als Mose den brennenden Busch sieht. Deswegen auch der Titel von der Predigt. Er nähert sich dem brennenden Busch, er ist neugierig, was ist da los? Und er versteht nicht, was da los ist. Und Gott sagt ihm, ziehe deine Schuhe aus, denn der Ort, wo du stehst, ist heilig. Heilig. Manche Leute sagen, er sollte die Schuhe ausziehen, damit er nicht so schnell wegrennen kann, weil das viel Dorn im Drumumlung. Aber es geht darum, ziehe deine Schuhe aus, denn der Ort, wo du stehst, ist heilig. Die Heiligkeit ist nicht abhängig davon, ob ich Schuhe anhabe oder nicht. Aber es ist ein Zeichen im Äußeren, ein Zeichen in deinem Körper, ein Zeichen, dass du deinem Körper signalisierst, es ist etwas anders. Und wenn du dich abends vor, es ist ein Unterschied, ob du dich abends ins Bett legst und betest oder dich vors Bett kniest und betest. Das drückt deine Haltung aus. Und jetzt sagen viele, und das geht ja so ein bisschen um Rituale, ne, wenn man ehrlich ist. Und wir haben so ein bisschen die Gefahr als Freikirche, wir wollten uns dann so ein bisschen von den großen Kirchen so ein bisschen absetzen. Ne? Und die haben ja viele Rituale, also haben wir angefangen, Rituale wegzulassen. Aber Rituale sind nicht schlecht, Rituale sind gut. Das Problem ist nur, wenn es leere Rituale werden. Wenn ich mir jetzt hinknie, es bedeutet nichts. Wenn ich mich bekreuzige und es bedeutet nichts. Einfach nur so, weil ich es halt so mache, weil es alle machen und es nichts bedeutet. Aber das Wichtige ist, wenn ich ein Ritual mache, es bedeutet etwas, dann ist es sehr wichtig. Weil fehlende Rituale führen zu fehlenden Gewohnheiten. Und fehlende Gewohnheiten führen zu einem fehlenden Lebensstil. Und wir wollen ja am Ende, also ich persönlich habe den Anspruch an mich, dass ich würde gerne wie so ein Autopilot durch das Leben fliegen, automatisch quasi, dass ich das Richtige tue, weil Gott in meinem Herzen so groß ist, dass ich gar nicht drüber nachdenken muss. Also ich möchte gerne in eine Situation reinkommen, dass wenn jetzt etwas passiert, ich nicht drüber nachdenken muss, was würde jetzt Jesus tun, sondern es automatisch gleich passiert. Und das erreicht man, indem man sich ganz intensiv damit auseinandersetzt. Das ist so ein bisschen, ein Fußballtrainer fängt ja nicht erst am Sonntag beim Fußballspiel an, die Mannschaft zu trainieren, wenn das Spiel schon läuft, sondern die Woche davor muss das passieren. Die Woche davor werden Standardsituationen eingeübt, Rituale. Da wird Elfmeterschießen trainiert, ein Ritual. Da werden Ecken geschossen, ein Ritual. Damit, wenn es im Spiel passiert, pam, es funktioniert, damit es dann richtig läuft. Und so sind wir auch berufen. Die ganze Woche über uns zu trainieren, uns zu heiligen, vor Gott leer zu machen und zu sagen, Herr, fülle du mich, fülle du mich, fülle du mich auf, weil in drin ist nichts, in mir drin ist nichts, was ich bieten kann, sondern ich brauche dich, ich brauche dich. Und wie gesagt, ne, wir müssen halt aufpassen, dass wir nicht auf der anderen Seite des Pferdes runterfallen. Ne, Rituale sind wichtig, aber es darf nicht die leere Hülle sein, sondern sie muss wirklich gelebt sein. Und ich bin irgendwie ziemlich schnell durch, muss ich mal sagen. Aber ich muss mal sagen, ich glaube, es hat keiner was dagegen, wenn wir früh zum Mittagessen kommen. Ne? Auf jeden Fall möchte ich gerne mit euch eine... Ah, wenn es zu Ende ist, ist es zu Ende, ne? Meine Güte. Ich möchte mit euch noch eine Übung machen. Und zwar, jetzt habe ich darüber gesprochen, wie man sich lehrt, wie man sich heiligt, wie dann Jesus reinkommen kann, um einen zu aufzufüllen, damit man so leben kann wie er. Und jetzt hatte ich erst überlegt gehabt, ne, wir knien uns hin, aber dann ist mir aufgefallen, dass ich auch nicht mehr der Jüngste bin und dass mein Knie auch das irgendwie nicht mehr mitmacht. Deswegen möchte ich gerne Folgendes mit euch machen. Ich möchte gerne, dass wir gleich aufstehen und dass ich dann bete und dass wir uns wirklich leer machen vor Gott. Und dann habe ich ein Gebet von Franz von Assisi. Und Franz von Assisi, cooler Dude. Und dieses Gebet möchte ich gerne mit euch beten. Jetzt, wo ich ein bisschen Zeit habe, kann ich noch kurz was von Franz von Assisi erzählen. Der war so cool. Der war ein richtig reicher Typ. Richtig reich geerbt. Der hatte den Goldlöffel im Mund gehabt und entdeckt Jesus. Sein Vater war nicht amüsiert darüber und sagte, Junge, du musst das Familiengeschäft übernehmen, hör auf mit dem Firlefanz. Und er sagt so, nee. Da sagt der Vater, ja, dann enterbe ich dich. Und er sagt Franz, okay, dann ist das so. Zieht sich komplett nackt aus, verlässt das Haus, um zu zeigen, von dir nehme ich nichts mit. Ich brauche nichts, ich brauche nur Jesus. Und dieser Mann ist ein unglaublicher Typ, wenn man sich das mal anguckt und was seine Herzenshaltung ist. Und wir werden gleich, wenn wir das Gebet beten zusammen, also ich würde euch dann, wird euch angeworfen und dann würde ich euch bitten, dass wir es zusammen beten und dann werdet ihr mal sehen, was der für eine Herzenshaltung hat. Und wenn ihr dieses Gebet übernimmt, ein bisschen in euren Alltag, zumindest was da drinnen steht, das wird einen Unterschied machen. Und dann werdet ihr erleben, dass diese Apostelgeschichte-Momente kommen werden, dass wir erleben werden, dass mehr Menschen bewegt werden, dass mehr Menschen berührt werden, dass Heilung passiert. Ich weiß nicht, ob das jetzt mit den Schweißtüchern funktioniert. Also das würde ich schon nochmal erleben, aber schauen wir mal. Gott ist souverän und lässt sich ja in nichts reinbringen. Deswegen erhebt euch mal. Vater, wir kommen jetzt vor dich und wir bitten dich, dass du uns hilfst zu erkennen, dass alles von dir ist. Und wir wollen jetzt unseren Verstand und unsere Herzen leer machen, weil wir sind geistlich arm vor dir. Wir haben nichts, was wir dir geben können. Wir knien jetzt vor dir im Geiste. Wir knien vor dir, demütigen uns vor dir. Und bitten dich, dass du uns jetzt füllst mit deiner Liebe, mit deinem Herzschlag, dass wir den Echo deines Herzschlages bis ins tiefste Mark unserer einzelnen Körperzelle wahrnehmen und nichts anderes tun können, als dich zu preisen, dich zu loben, dich zu ehren und entsprechend zu handeln, wie du bist. Amen.